Joseph Bruce Ismay, ein Mann, geboren am 12.12.1862 in England. Sein Vater, Thomas Ismay, reicher Mann, reicher Geschäftsmann, der hat die Schifffahrtsgesellschaft White Star Line in England begründet, ganz großes Unternehmen seiner Zeit. Und 1899 starb der Vater, Thomas, und Bruce übernahm das Unternehmen. Und damals zu der Zeit gab es eine große Schifffahrtsgesellschaft, Cunard. Die haben große Schiffe gehabt, wie die Lusitana, Mauretania zum Beispiel, die beiden, die ihr rechts seht. Das waren die Schiffe, das war so das Nonplusultra, was es so auf den Weltmeeren rumgefahren ist. Und da sagte sich der Bruce, als er jetzt Präsident wurde von der White Star Line, wir bauen auch was. Wir bauen richtig Hammerschiffe. Ja? Die White Star Line, wir nennen die Olympic-Reihe. Ja, das wären das Nonplusultra an Luxus und an Geschwindigkeit und an Komfort nicht zu überbieten, was auf den Weltmeeren rumfahren wird. Und man sieht oben die Olympic, unten, ihr kennt sie sofort alle, die Titanic natürlich. Und als er die Schiffe gebaut hatte, sagte der Ingenieur, der das Schiff gebaut hatte, sagte, bezüglich der Personenanzahl, Bruce, wir brauchen 48 Rettungsboote auf dem Schiff. Ja? Dann sagt der Bruce, ja warte mal, aber da gibt es doch so vom Handelsministerium gibt's eine Vorgabe, dass Handelsschiffe, da ging es um Bruttotonnenregister und so weiter, brauchen eigentlich nur 16 Rettungsboote. Er ist zum Handelsministerium gegangen, die haben gesagt, jupp, alles klar, wegen Bruttoregistertonnen und so weiter, brauchst du nur 16 Rettungsboote auf das Schiff packen. Oder auf die Olympic und auch auf die Titanic. Wir kennen die Geschichte. Am 10. April 1912 geht die Fahrt los. Und Bruce ist einmal zum Captain gegangen, der ist einmal zum Maschineningenieur unten in den Maschinenraum gegangen und wird von mehreren Leuten gesehen, wie er einfach auch versucht hat, den Kapitän und die anderen Leute oder die Leute, die dort auf dem Boot das Schiff das Sagen hat auf der Titanic, dazu überzeugen, ey Leute, die Olympic, die hält bis jetzt den Transatlantik-Weltrekord, also den Geschwindigkeitsrekord. Ich würde den gerne unterbieten, also ich würde gerne noch schneller sein. Das waren nur so ein paar Augenzeugenberichte, das ist jetzt nur nicht belegt geschichtlich. Aber am 15.12. kommt der Eisberg in die Quere, die Titanic sinkt und 20 Minuten bevor die Titanic untergeht, schafft es Bruce auf die Collapsible Sea, das ist ein Rettungsboot, eins von den 16, mit einzusteigen und er wird gerettet. Nach der Rettung ist Bruce der Buhmann der Gesellschaft. Die Leute haben ihn dafür gehasst, dass der überlebt hat. In den Augen der meisten Menschen war sein Stolz Schuld am Untergang der Titanic. Sein ganzes Leben danach lebte der Typ mit Depressionen kämpfend, auf seinem Landgut in Costello Lodge in der Nähe von Galway in Irland. Und er versuchte durch Fonds und Spenden um Wiedergutmachung. Ja, er wollte versuchen, ich muss irgendwas der Gesellschaft zurückgeben. Zum Beispiel spendet er noch heute im Wert rund 500.000 Pfund an eine Organisation für auf See verschollene Leute. Oder er startete mit 1,2 Millionen Pfund eine Stiftung für die Handelsschifffahrt während des Ersten Weltkriegs. In seiner Familie wurde diese Tragödie komplett totgeschwiegen. Die Enkelkinder hatten keine Ahnung von dem, was ihr Opa gemacht hat, was er durchlebt hat. Die wussten nur, Oma, Opa, Mama, Papa haben wahnsinnig viel Geld. Woher es kommt, keine Ahnung. Und irgendwann fragte ihn ein Enkel, Opa, warst du jemals auf einem Schiff, das untergegangen ist? Und er sagte, jupp, ich war auf einem Schiff, von dem ich glaubte, dass es unsinkbar war. Heute geht es um ein Thema. Stolz. Es gibt zwei Arten von Stolz. Die eine ist die Art von Stolz, die wir empfinden, wenn wir eine Arbeit gut gemacht haben. Wenn uns das Mittagessen richtig gut gelungen ist. Die Torte perfekt geworden ist. Wenn wir eine Fahrprüfung bestanden haben. Die Klausur mit gut oder sehr gut bestanden haben. Die andere Art von Stolz, über die wir heute auch reden werden, ist auf Selbstgerechtigkeit zurückzuführen. Den Unterschied werden wir gleich noch ausarbeiten. Die zweite Art Stolz bringt einen dazu, dass man sich nur noch mit sich selbst beschäftigt. Der Stolze ist so geblendet durch seinen Stolz, er denkt, dass er keine Notwendigkeit für eine Instanz über sich hat. Oder noch schlimmer, dass Gott, falls es ihn überhaupt gibt, ihn, den Stolzen, so wie er ist, akzeptieren muss, weil der Stolze die Akzeptanz Gottes verdient hat. Mein Vater erzählte mir mal ganz ausführlich, wie wahnsinnig stolz er auf das exzellente Abitur seines Sohnes ist. Das war ja auch ganz klar, Apfel fällt ja nicht weit vom Stamm. Das Problem ist, der Sohn stand daneben. Er sagte, Papa, nimm dich nicht so wichtig, du hast nämlich gar kein Abi gemacht. In der Psychologie gibt es ein paar Anzeichen oder gibt es einen Anzeichenkatalog für destruktiven Stolz. Das heißt, Stolz, der negativ sich auf die Persönlichkeit, auf den Charakter eines Menschen auswirkt. Gibt es einen Katalog? Kann man durchgehen? Ja? Und ich lese euch mal ein paar Anzeichen vor. Hört mal gut zu. Ich gebe mit meinen Erfolgen oder Besitztümern gerne an. Ich verdiene eine Sonderbehandlung aufgrund meiner Stellung oder Leistungen. Ich schmücke Geschichten oft aus, um mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wichtige Leute zu kennen, gibt mir das Gefühl, selbst wichtig zu sein. Die Bedürfnisse von anderen interessieren mich nicht wirklich. Ich bin begeistert von Dingen, die ich besser kann als andere. Wenn mir etwas nicht passt, beginne ich Streit darüber. Ich kontrolliere andere, damit sie tun, was ich will. Ich erkenne gut Fehler bei anderen und weise sie auch darauf hin. Ich nehme Meinungen nicht an, die meiner nicht entsprechen. Ich rege mich schnell auf und teile gerne aus. Ich mache andere durch verächtliche Kommentare klein. Ich rechtfertige mein Verhalten durch Authentizität. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Ich schmolle, wenn ich meinen Willen nicht bekomme. Ich gebe Fehler nicht zu. Ich mache Dinge gern selbst, denn dann werden sie auch wirklich gut. Ich muss mich nicht ändern, die anderen müssen mich so akzeptieren. Ich bin unempfänglich für Rat und Führung. Und so weiter und so fort. Findest du dich da irgendwo wieder? In irgendeinem der Punkte? Ich schon. Einigen mehreren. Letzte Woche Altenbeken, ich war auf dem Weg nach Hause. Es gibt so einen langen Tunnel. Wenn man von oben von Feld rumkommt, hat man Vorfahrt. Ja, man kann schon am Ende sehen, wo Leute von der anderen Seite durchgefahren kommen. Und wenn man von oben kommt, hat man Vorfahrt. Und ich kam von oben, ich hatte Vorfahrt. Ich sehe auf der anderen Seite kommt eine S-Klasse angefahren und ich mit meinem kleinen Toyota auf dieser Seite. Und die S-Klasse, einfach rein in den Tunnel. Ich, okay, stehen geblieben. Und mein Stolz sagt zu mir, Lichthupe, gemacht. Der hat meinen Stolz, verletzt. Der S-Klasse, Mann, älterer Herr, denkt sich wahrscheinlich, ich habe seinen Stolz auch verletzt, weil wild gestikulieren vor mir vorbei und oh, was fällt mir denn ein, Lichthupe zu machen? Er fährt eine S-Klasse, vermute ich mal, dass es seine Gedanken waren. Also ich glaube, wir haben beide mit unserem Stolz zu kämpfen gehabt in dem Moment. Eine kleine Nebensächlichkeit, aber ich bin mir ziemlich sicher. C.S. Lewis hat in seinem Buch Mere Christianity ein Kapitel die große Sünde genannt. Die große Sünde. Und in diesem Kapitel geht es nur um Stolz. Und am Ende des Kapitels trifft C.S. Lewis folgende Aussage. Wenn Sie überzeugt sind, dass dieses Kapitel nicht auf Sie zutrifft, dann trifft es ganz sicher auf Sie zu. Mit anderen Worten, wenn du glaubst, dass du mit Stolz kein Problem hast, wenn du damit nicht zu kämpfen hast, dann bist du der stolzeste Mensch von allen. Und du bist in großer Gefahr. Kommen wir zur Bibel. Sagt die Bibel auch irgendetwas über den Stolz? Ja klar. Stolz ist der geistige und moralische Zustand, der fast allen anderen Sünden vorausgeht. Und Gott hasst Stolz. Psalm 101, Vers 5 heißt es, ich will nicht dulden, dass einer schlecht über einen anderen redet. Stolz und Hochmut will ich nicht zulassen. Sprüche 16,5 steht, der Herr verachtet den Stolzen, sicher ist, dass er seine Strafe bekommt. Überrascht dich das? Gott verachtet den Stolzen? Ich meine, wir selbst mögen ja auch meistens keine stolzen Menschen. Und wir mögen auch keine Menschen, die hochmütig sind. Und der Grund, warum Gott das auch nicht mag, ist, dass eine Person mit einem stolzen Herzen versucht, den Ruhm für etwas zu erhalten, was Gott gehört. Und immer, wenn wir Gott Ruhm und Ehre vorenthalten, verachtet er es, weil er der Einzige ist, dem Ruhm und Ehre gebühren. Des Weiteren führt Stolz zur Zerstörung. Stolz führt ins Verderben. In den Sprüchen finden wir einen Vers, der es in unseren allgemeinen Sprachgebrauch geschafft hat. Sprüche 16, 18 bis 19. Ja? Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Also willst du Verderben erleben, werde stolz. Dann wirst du nämlich hochmütig und du wirst fallen. Es ist besser, bescheiden zu sein und mit den Armen zu leben, als Beute zu teilen mit den Stolzen. Stolz gibt uns die Ehre für etwas, was Gott gemacht hat. Stolz beansprucht die Ehre für etwas, was Gott allein gehört. Stolz ist im Grunde Selbstanbetung. Alles, was wir in dieser Welt erreichen, wäre nicht möglich, wenn Gott nicht dazu befähigt hätte. 1. Korinther 4, Vers 7. Was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Das ist eine Ansage an uns. Was haben wir irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du dann damit an, so als ob es kein Geschenk wäre? Stolz ist eine Einbildung, die in der Gegenwart von anderen Menschen schwadroniert und in der Gegenwart des Allmächtigen stolziert. Und es ist eine Selbstgerechtigkeit und eine Selbstgenügsamkeit, die uns für unseren wahren Zustand und unsere wahre Not blind macht. Wenn Stolz, der außer Kontrolle gerät, den Tod einer Beziehung verursachen kann, den Tod einer Karriere verursachen kann, den Tod eines Traums verursachen kann, dann kann er auch den ewigen Tod verursachen. Stolz ist also etwas, über das wir sprechen und mit dem wir umgehen müssen. Heute Morgen schauen wir auf zwei erfolgreiche Könige im Alten Testament, die wirklich, wirklich super anfingen und am Ende abstürzten. Und es gibt eine Ähnlichkeit zwischen den beiden, wahrscheinlich auch, weil sie Vater und Sohn waren. Aber wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt einfach auf. Zweite Chronik im Alten Testament, also geht zu den Psalmen, vier Bücher nach links. Da seid ihr bei Zweite Buch Chronik, Kapitel 25. Der erste König, den wir uns anschauen, ist der König Amasia. Er war König von Juda und es heißt in Vers 2, wir gehen nur einfach einzelne Verse mal zwischendurch mal durch, Amasia tat zwar, was dem Herrn gefiel, aber nicht von ganzem Herzen. Das heißt, dass er zu einem Teil wirklich Gott hingegeben war, aber nur zu einem Teil. Schon zu Beginn seiner Amtszeit ist er in kriegerische Handlungen verwickelt und er muss eine große Armee gegen die Edomiter aufstellen. Dazu lässt er alle kriegsfähigen Männer aus Juda aufmarschieren. Und als er das Kriegsheer so überblickt, kommen ihm Zweifel, ob seines Heeres Macht ausreicht. Und da kommt ihm die Idee, ey, weißt du was? Wir heuern noch ein paar Söldner aus Israel an, ja, dem Nordreich. Mit einigen meinte er 100.000. Ja. Es klingt wie eine richtig gute Idee. Israeliten und Juden, ja, waren quasi Brüder. Und wieso sollten sie nicht Seite an Seite gegen die Edomiter kämpfen? Da schickt Gott einen Propheten zu Amasia mit den Worten, dass das überhaupt keine gute Idee. Gott sagt ihm, ich selbst will für Juda kämpfen. Und Amasia denkt, Prophetenmann Gottes, ich höre auf ihn. Also gibt er jedem der Söldner einen Scheck, schickt sie nach Hause, gesellt sich zu seinem Heer und sie marschieren auf. Und obwohl Juda weit in der Unterzahl ist, gewinnen sie diesen Kampf. Der Sieg grenzt an ein Wunder. Sie gewinnen dadurch Selbstbewusstsein. Stellt euch mal vor, VfL Lichtenau, Kreisliga B, spielt gegen SC Paderborn. Und die würden gewinnen. Nur das war noch heftiger. Sie haben die Feinde aus dem Land vertrieben und sie fühlen sich wie Superhelden. Also wir sehen, Amasia ist ein Mann, der den Willen Gottes sucht, der danach fragt, was Gott von ihm haben möchte und wie Gott ihn führen möchte. Und Gott segnet das. Und dann lesen wir Vers 14, als Amasia nach dem Sieg über die Edomiter zurückkehrte, brachte er Götzen der Einwohner von Seir mit. Er stellte sie als Götter auf, verneigte sich vor ihnen und verbrannte Weihrauch für sie. Was? Ich musste das 2 bis 3 Mal lesen. Habe ich es richtig wirklich verstanden? Also, okay, Amasia, dein Gott führt dich im Kampf gegen die Edomiter. Dein Gott besiegt ihre Götter. Und das Beste, was dir einfällt, ist nach dem Kampf, ihre Götzenstatuen mitzunehmen, die bei dir zu Hause aufzustellen, dich vor diesen toten Götzenfiguren niederzubeugen und ihnen Opfer darzubringen? Macht doch keinen Sinn. Diese Götzen konnten noch niemals das eigene Volk beschützen. Warum bringst du diese Götzen in dein eigenes Land und betest sie an? Wenn du die Entscheidung von Amasia auch für absoluten Unsinn hältst, Gott stimmt dir zu. Vers 15, da wurde der Herr zornig auf Amasia. Er schickte einen Propheten zu Amasia, der ihn fragte, warum hast du Götzen eines Volkes angebetet, die nicht einmal ihr eigenes Volk vor dir beschützen konnten? Ich kann es immer wieder lesen, komme immer wieder zu der gleichen Erkenntnis, ich verstehe es nicht, wie jemand so dumm sein kann, sowas Unsinniges zu tun. Und dann schaue ich auf mein Leben und denke, ups, ich mache mal mehr auch Unsinn. Öfter. Wir tun alles, was auch unsere Gesellschaft uns vorschreibt. Nicht alles, aber sehr vieles. Wir beten die Götter unserer Kultur, unserer Gesellschaft an, obwohl die Götter unserer Kultur und unserer Gesellschaft nicht liefern. Dienen wir diesen anstatt dem ewigen, allmächtigen Gott? Wir suchen unsere Bedeutung und unsere Sicherheit meist in der Arbeit, anstatt unseren Wert als Kinder Gottes zu sehen. Wir stellen unser Streben nach Erfolg und unser Streben über unser Streben nach Gott. Wir sind besessen davon, ein perfektes Bild in den sozialen Medien zu präsentieren, statt uns damit zufrieden zu geben, ein Kind des höchsten Königs zu sein. Wir sind vom Materialismus besessen und wollen immer mehr Dinge haben, anstatt uns auf Matthäus 6,33 zu stützen, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Wir verwenden unsere Energie und unsere Bemühungen vorrangig darauf, einen höheren Lebensstandard, mehr Popularität und Privilegien zu erlangen. Das sind die Götter, die wir mit unserer Zeit und unseren Ressourcen anbeten. Und doch sind es dieselben Götter, die uns immer wieder leer, verwirrt und unbefriedigt zurücklassen und die uns mehr schaden als nutzen mit dauerhaft negativen Folgen. Nachdem ich Vers 14 und 15 gelesen hatte, war mein erster Gedanke, dass Amasia jetzt in Vers 16 sagen würde, weißt du was, du hast recht, lieber Prophet. Ja? Was habe ich mir nur dabei gedacht, dass ich derart vom Weg abgekommen bin? Tut mir leid. Ich werde mich von diesen Göttern befreien und ich werde zu dem einen wahren Gott zurückkehren. Und dann lesen wir Vers 16. Doch der König fiel ihm ins Wort und sagte, habe ich dich etwa um Rat gefragt? Schweig oder ich lasse dich töten. Bevor der Prophet ihn verließ, sagte er zu ihm, ich weiß, dass Gott beschlossen hat, dich zu vernichten, weil du das getan und meinen Rat nicht angenommen hast. Nichts mit Einsicht, nichts mit Buße. Umgekehrt, er bedroht den Propheten sogar, sagt Jungchen, noch ein Wort und ich mache dich kalt. Wenn König kalt meint, dann meint er wirklich kalt. Der Prophet kann sich den letzten Satz nicht verkneifen und sagt, ich weiß, Gott hat beschlossen, dich zu vernichten. Warum hat Amasia nicht auf seinen Rat gehört? Aus Stolz. Er hat einen Riesenfehler gemacht mit den Göttern und Gott gibt ihm noch eine Chance. Er schickt ihm jemanden vorbei, der ihm diesen Unsinn vor Augen hält, einen Spiegel vors Gesicht hält. Aber sein Stolz lässt ihn hartherzig und blind werden für jeden guten Rat. Ich bin König, ich bin die Nummer eins, ich bin ganz vorne. Und wer bist du denn schon, dass du mir sagen willst, was ich zu tun und zu lassen habe? Und dann dreht er völlig durch. Vers 17, nachdem er seine Ratgeber befragt hatte, forderte König Amasia von Juda, König Joasch von Israel, den Sohn von Joahas und Enkel Jehus mit folgenden Worten heraus, lasst uns gegeneinander kämpfen und sehen, wer der Stärkere von uns ist. Ja, ihr habt richtig gelesen. Der will sich jetzt einfach so aus dem Nichts mit Israel anlegen. Lass uns mal auf das Verhältnis sehen. Das Reich Juda besteht aus den 2,5 Stämmen Juda, Simeon und der halbe Stamm Benjamin. Israel besteht aus den restlichen 9,5 Stämmen. Knapp ein Verhältnis von 1:5. Und sogar der König von Israel denkt, er ist verrückt. Vers 18, doch König Joasch von Israel antwortete König Amasia von Juda, draußen in den Bergen des Libanon schickte eine Distel, kennen wir, eine Distel ganz klein, einer Zeder, Riesenbaum, die Botschaft, gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau. Doch in diesem Augenblick kamen die wilden Tiere vorüber, die auf dem Libanon leben, und zertrampelten die Distel. Das ist Humor. Er sagt, du bist wie eine Distel, die mit einer riesigen Zeder spricht und du sagst, wie wäre es, wenn deine Tochter meinen Sohn heiratet? So erhaben siehst du dich. Und plötzlich kommen ein paar Tiere vorbeigelaufen und trampeln dich einfach so nieder. Er sagt, du bist eigentlich ein Nichts. Du bist niemand. Und Vers 19, du magst stolz auf deinen Sieg über Edom sein und noch mehr Ehre suchen. Doch nun bleib zu Hause. Warum willst du Streit anfangen, der dir und den Einwohnern Judas Unglück bringen wird? König von Israel sagt, komm schon, Kleiner. Ja, du hast einen unerwarteten Sieg gefeiert und dir ist der Erfolg mächtig zu Kopf gestiegen. Aber jetzt ist gut, komm, lass es sein. Um beim Beispiel vom VfL Lichtenau zu bleiben, wenn der jetzt gegen SC Paderborn gewonnen hätte, überraschenderweise, dann würde auf VfL Lichtenau auf einmal sagen, Bayern München, Manchester City, alle her damit, wir machen euch alle platt. Wäre doch total übertrieben, oder? Aber der Kleine will nicht mehr hören. Er marschiert mit seinem Kriegsheer auf und Joas zieht ihm entgegen. Bei Bet-Shemesh, das ist immer noch in Juda, der hat es noch niemals aus Juda rausgeschafft, kommt es zur Schlacht und Amasia und sein Heer werden niedergemacht. Er selbst wird gefangen genommen. Und nicht nur das. Joas marschiert mit ihm nach Israel oder nach Jerusalem, Amasias Heimatstadt, reißt die Mauer auf knapp 200 Metern ein, plündert den Palast, den Tempel, nimmt noch einen Haufen Geiseln und geht nach Israel zurück. Was für eine Erniedrigung. Alles wegen seinem Stolz. Gott sagte am Anfang der Geschichte, schick dir 100.000 Söldner nach Hause, ich werde für dich kämpfen. Amasia ist aber der geschenkte Triumph der zu Kopf gestiegen, dass er jeglichen Sinn für die Realität verloren hat. Es hieß jetzt nicht mehr, Gott hat mir geschenkt, sondern ich habe geleistet, ich habe es geschafft, ich. Durch seinen Stolz hat er es nicht nur Joas und dem Nordreich zum Feinden gemacht, die eigenen Leute in Jerusalem hassten ihn dafür, weil er so viel Unglück über sie gebracht hat. Joas ist kurz darauf gestorben und Amasia lebte danach noch 15 Jahre in ständiger Angst vor seinen eigenen Leuten. Vers 27 lesen wir, nachdem Amasia den Herrn verlassen hatte, kam es in Jerusalem zu einer Verschwörung gegen ihn und er floh nach Lachisch. Doch seine Feinde schickten ihm dorthin Männer nach, die ihn töteten. Stolz führte zu seinem Untergang. Und jetzt kommt sein Sohn, Usia, mit 16 Jahren, ja, gerade mal ein Jugendlicher, an die Macht. Und was macht dieser junge Kerl mit seinen 16 Jahren? 2. Chronik 26, Verse 4 bis 5. Er tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Vater Amasia. Usia suchte Gott, solange Sichaja lebte, der ihn im Glauben an Gott unterwies. Und solange der König den Herrn suchte, ließ Gott ihm alles gelingen, was er unternahm. Sichaja ist ein Prophet, ein Mentor. Dieser Mentor unterweist Usia primär in der Gottesfurcht. Seine Haltung ist nicht ich, sondern ich schaffe es nicht. Ohne Gott kann ich nichts tun. Das Gleiche gilt auch für uns. Wir brauchen heutzutage Männer und Frauen Gottes, auf die wir schauen können, die ganz nah in einer engen Beziehung zu Gott leben und die dadurch Einfluss auf unser Leben haben. Und genauso handelt Usia. In den Versen 6 bis 14, ich lese die jetzt nicht vor, aber lesen wir von den erstaunlichen Dingen, die Usia gemacht hat. Als er seine Augen auf Gott richtete, wird er gesegnet. Er besiegt die Philister und jedes Mal, wenn er eine ihrer Städte einnimmt, baut er diese Stadt als Verteidigungspunkt aus. Er dehnt alle Grenzen aus. Er initiiert einige landwirtschaftliche Reformen, damit das Volk ernährt werden kann. Und dann stattet er seine Soldaten mit der besten Ausrüstung aus. Und er fördert Erfindungen und Neuentwicklungen. Alles, was er anfasst, ist von Erfolg gekrönt. Und er wurde stark. Das lesen wir mehrmals in diesem Kapitel. Er wurde stark im Herrn. Er wurde stark an Kraft. Er wurde stark an Reife. Er wurde stark an Erfahrung. Usia ist mittlerweile gut 40 Jahre an der Macht. Im besten Alter, Mitte 50, hat alles erreicht, was es zu erreichen gibt. Ich meine, er war mittlerweile fast auf Augenhöhe mit den beiden großen Königen, David und Salomo. Zumindest vom Ruf her ist er nahe dran. Ja? Er ist der beste König, den sie seit David und Salomo hatten. Er wird von allen geliebt, er wird von allen respektiert. Alles läuft super für ihn. Er wird als stark bezeichnet, denn sein Name bedeutet, der Herr ist meine Stärke. Ja? Wenn er sich vorgestellt hat, hallo, ich bin der Herr, ist meine Stärke. Und er lebt es aus. Er lebt es, er lebt diese Bedeutung seines Namens. Was sollte jetzt noch kommen? Dann lesen wir Vers 16. Doch als Usia so mächtig geworden war, wurde auch er hochmütig und das brachte ihn zu Fall. Er wurde dem Herrn, seinem Gott, untreu und betrat das Haus des Herrn, um eigenhändig Weihrauch auf dem Altar zu verbrennen. Der Erfolg, die ganzen Errungenschaften und sein guter Ruf stiegen ihm zu Kopf und führten ihn zur Untreue gegenüber dem Herrn, sein Gott. Mit jedem Erfolg konzentrierte er sich immer mehr nur noch auf sich selbst. Im heutigen Sinne, er sammelte jeden Zeitungartikel über sich selbst. Er sah sich jede Nachrichtensendung über sich selbst an. Und mit jedem neuen positiven Bericht über sich selbst in Social Media hinkte sein Charakter hinterher. Sein Charakter kann nicht mit seinen Errungenschaften mithalten. Und Stolz beginnt ihn zu umhüllen wie so eine Nebelwolke. Und irgendwann kommt er zu dem Schluss, dass kein Amt, keine Ehre zu groß sind für ihn. Und mit diesem erhabenen Gefühl der Macht denkt er sich, ach, ich kann eigentlich auch Hohepriester sein. Gott hatte sehr deutlich gemacht, dass nur die Leviten, die aus dem Geschlecht Aarons stammen, Priester sein würden und nur sie in den Tempel gehen dürfen, um Opfer darzubringen und den Weihrauch zu verbrennen. Gab es eine ganz klare Linie. Sein Stolz bringt ihn dazu, diese Linie zu überschreiten. Stolz treibt auch uns heute dazu, undenkbare Dinge zu tun. Denken wir kurz an Amasja zurück. Er betete die fremden Götter an, die er gerade erobert hatte. Einfach undenkbar. Warum tust du das? Und dann willst du auf einmal das übergroße Israel angreifen? Warum? Diese Dinge ergeben keinen Sinn und doch ist es der Stolz, der uns Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die undenkbar sind. Usia macht das Gleiche. Fängt super mit dem Herrn an und dann vom Erfolg vernebelt, mit vor Stolz geschwellter Brust betritt er das Heiligtum, um Weihrauch im Weihrauchbecken zu verbrennen. Nur die Priester dürfen das. Du weißt es, Usia. Halte inne. Mach das nicht. Bringt nichts. Er steht schon vor dem Altar mit der Räucherpfanne in der Hand. Und dann, aber Asaja, der Priester, sieht das. Und er geht ihm hinterher mit 80 weiteren Priestern des Herrn im Schlepptau. Tapfere Männer. Diese 81 Priester waren in der Gefahr, für ihren Widerstand gegen den König getötet zu werden. War in der Vergangenheit schon einigen Priestern passiert. Oder Propheten. Aber diese Männer sagten sich, das ist zu wichtig, wir müssen einschreiten. Vers 18 sagten sie zu ihm, es steht dir nicht zu, Usia, dem Herrn Weihrauch zu verbrennen. Das ist die Aufgabe der Priester der Söhne Aarons, die für diesen Dienst ausgesondert sind. Verlass das Heiligtum, denn du bist untreu geworden. Das wird dir vor Gott, dem Herrn, keine Ehre einbringen. Also da steht dieser König mit der Räucherpfanne vor dem Altar und 81 Priester umringen ihn und machen ihm klar, dass das, was er vorhat zu tun, absolut schlimm ist und ihm keine Ehre bei Gott einbringen wird. Stell dir mal vor, du hast 81 Menschen, die eng mit Gott, in einer engen Beziehung zu Gott leben und ihm dienen. Und diese 81 Personen geben dir alle den gleichen Rat. Das, was du vorhast jetzt, tu das nicht. Würde man nicht dazu Erkenntnis kommen und sagen, boah, was mache ich hier eigentlich? War ich wirklich so verblendet? Danke, dass ihr mich aufhaltet oder danke, dass ihr mich korrigiert. Nee, seine Reaktion ist genau das Gegenteil. Verse 19 bis 21, da wurde Usia, der das Räuchergefäß bereits in den Händen hielt, sehr wütend. Doch während er auf die Priester zornig wurde und vor dem Räucheraltar im Haus des Herrn stand, brach plötzlich auf seiner Stirn Aussatz aus. Als der Hohepriester Asaja und die anderen Priester das sahen, jagten sie ihn hinaus. Der König selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn bestraft hatte. Und so litt König Usia an Aussatz, bis er starb. Er lebte völlig isoliert, ausgeschlossen aus dem Haus des Herrn. Sein Sohn Jotham war oberster Verwalter des königlichen Palastes und regierte das Volk. Was bringt uns dazu, das Undenkbare zu tun? Der Stolz in uns treibt uns dazu. Man hätte vielleicht nie gedacht, dass man bei einer ganz großen Prüfung schummeln würde. Man hätte vielleicht aber auch nie gedacht, dass man seinem Ehepartner untreu werden würde, als man geheiratet hatte. Man hätte nie gedacht, dass Scheidung überhaupt in Frage käme. Man hätte nie gedacht, dass man ein unethisches Geschäft in Betracht ziehen würde. Man hätte nie gedacht, dass man derart am Geld hängen würde, dass einem selbst die Beziehungen unwichtig werden. Man hätte nie gedacht, dass man eventuell einmal einer jener unzufriedenen und jammernden und kritikgeifernden Menschen werden würde. Ich meine, das sind Dinge, die man nie gedacht hätte. Was passiert? Der Stolz treibt einen dazu. Stellt euch mal folgende Situation vor. 10 Jahre bevor Amasia Israel gegenüber die Kriegserklärung abgibt, sitzt ihr am Tisch mit Amasia zusammen und du fragst ihn: Amasia, sag mal, würdest du jemals andere Götter anbeten? Er würde mit einer Empörung in der Stimme garantiert sagen: Bist du verrückt? Ich glaube an einen wahren und lebendigen Gott und nicht an irgendwelche Götzenstatuen aus Holz oder Stein. Garantiert hätte er das gesagt. Und ich erhalte alle Segnungen, alles, was ich habe, erhalte ich von einem lebendigen Gott und nicht von einer Götzenstatue. Ich würde niemals irgendwelche toten Götzen anbeten. Oder wenn du 10 Jahre vorher mit Usia gesprochen hättest und ihn herausgefordert hättest: Ey Usia, du bist doch König, du bist doch die Nummer 1. Komm, wir gehen mal in den Tempel und du opferst mal. Der würde dich auslachen. Er würde garantiert sagen: Bist du verrückt? Würde ich niemals machen. Aber wir sehen, was passiert, als der Stolz anfängt, sich aufzublähen. Er tat plötzlich etwas, was vorher undenkbar wäre. Viktor Frankl sagte über Stolz: Dieser ist wie eine degenerative Augenkrankheit, die dich allmählich erblinden lässt, und zwar so langsam, dass du es nicht einmal bemerkst. Es gab einen Punkt in Amasias Leben, an dem er nicht mehr Gott vertraute, sondern seine Errungenschaften. Er hat vergessen, wer ihn zu welchem Zweck geschaffen hat. Und statt zu Gott zu gehen, ging er zu seinem Lebenslauf und hörte all den Leuten zu, die ihm auf die Schulter klopften. Das war es, was ihn dazu brachte, die nutzlosen Götter anzubeten, anstatt die Gegenwart Gottes zu suchen, wie er es die meiste Zeit seines Lebens vorher gemacht hat. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist bei uns heute nicht viel anders. Wir sind typischerweise erfolgsorientiert und jeder von uns versucht im Beruf, in der Gesellschaft, in unserem persönlichen Umfeld, ja sogar in der Gemeinde, vorwärts zu kommen. Und jeder von uns steht in der Gefahr, dass man, sobald man die Dinge erreicht hat, die man erreichen möchte, und sobald man einige dieser Ziele, Wünsche und die Anerkennung und alles, was damit einhergeht, die neue Position vielleicht, die Privilegien oder die neue Erkenntnis, sobald man das erreicht hat, dass man glaubt, dass man das alles nur noch der eigenen Leistung zu verdanken hat. Man ist auf einmal auch nicht mehr bereit, Korrektur oder Kritik anzunehmen. Man lässt keine Zerbrechlichkeit mehr zu. Stolz verhindert Offenheit zur Korrektur. Das ist einer der Gründe, warum Stolz so gefährlich ist. Denn dann können selbst 81 Ratgeber sagen, was sie wollen. Das perlt einfach so ab. Stolz bringt uns dazu, gegenüber der eigenen Fehlbarkeit abzustumpfen und Warnungen zu ignorieren. In beiden Illustrationen taten die Könige etwas Falsches. Und in beiden Fällen stellte Gott ihnen Menschen in den Weg, die sehr deutlich warnten: Hey, ihr macht falsch. Ihr macht was falsch. Ihr müsst euch wieder Gott zuwenden. Sie lehnten es wegen ihres Stolzes ab. Und dann kam das Gericht. Sie wurden wegen der Sünde und des Stolzes gerichtet. Beide. Was machen wir jetzt damit? Wie bereits am Anfang kurz ausgeführt, jeder von uns kommt mit Stolz in Berührung. Ich möchte uns einfach 3 kleine Dinge mitgeben, die uns dabei helfen können, mit diesem Stolz umzugehen. Der erste Punkt: Hüte dich vor geistlicher Gleichgültigkeit. Es gibt eine allmähliche Abkühlung der geistlichen Temperatur. Ich suche Gott nicht mehr so wie früher. Ich lese Gottes Wort nicht mehr so wie früher. Ich habe keine stille Zeit mehr, so wie früher. Ich schätze nicht mehr diese stillen Spaziergänge mit Gott, wo ich nur mit ihm rede. Ich suche keine Gemeinschaft mit anderen Christen und ich entferne mich immer weiter von guten Gewohnheiten, die ich früher mal hatte. Und dann kommt diese geistliche Kälte, die geistliche Gleichgültigkeit. Und wenn das passiert, fange ich an, mich vor Stolz aufzublähen. Denn dann schaue ich nicht mehr auf den Geber aller Gaben, dem ich alles zu verdanken habe. Der Fokus fällt dann automatisch komplett auf mich selbst. Ich selbst bin die Nummer 1. Der zweite, ersetze deinen Machthunger durch Dienst. Wenn du in einer Position des Stolzes bist, bedeutet das, dass du wahrscheinlich auch eine Position der Macht hast. Und dann kommt, und du kommst da nur raus, wenn du diesen Hunger Gott abgibst und anfängst zu dienen. Mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit deinem Einfluss. Diene mit allem, was Gott dir gegeben hat. Was hat Jesus gemacht? Jesus sagt selber, ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Suche die Bedürfnisse anderer Menschen und diene ihnen. Dich zurücklehnen, deinen eigenen Lebenslauf zu lesen und darüber zu reden, wie wunderbar und wie Hammer du doch bist und all deine großen Errungenschaften anzuschauen, lenken dich vom wahren und wirklich erfüllten Leben ab. Willst du ein wirklich erfülltes Leben leben, dann werde zum Helfer der Agenda eines anderen. Finde jemanden, der ein bestimmtes Ziel hat oder etwas, das er im Leben erreichen möchte. Und werde zum Helfer seiner Ziele zur Ehre Gottes. Man könnte die Person fragen, wie kann ich dir helfen, das zu erreichen, was du erreichen möchtest? Wie kann ich dir in der Situation helfen, in der du dich befindest? Jemand geht zu Startup, vielleicht braucht er Geld. Jemand ist in einer Mission, jemand ist vielleicht praktisch, braucht jemand Hilfe. Wie kann ich dir helfen in der Situation? Und plötzlich denke ich nicht mehr an mich selbst, was ich tue oder was ich noch alles erreichen will, sondern konzentriere mich auf andere und werde automatisch an die Grenzen meiner Möglichkeiten kommen, wo ich Gott automatisch bitten werde, Gott, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich, um dieser Person zu helfen. Also zuerst in eine aktive Beziehung zu Gott kommen, nicht abkühlen. Und dann meine Augen von mir selbst wegzulenken. Und dann das Dritte, bitte Gott, dir die Augen zu öffnen für den Stolz in deinem Leben. Und wenn du das tust, sei nicht defensiv gegenüber den Antworten, die du erhältst. Versuche nicht, dich zu verteidigen. Denn wenn du dieses Gebet betest und sagst, öffne meine Augen, ich will, dass du mir meinen Stolz zeigst, bedeutet das, dass diejenigen, die dir am nächsten stehen, diejenigen sein werden, die dir von deinem Stolz erzählen werden. Und das wollen wir meist nicht, denn das tut richtig weh. Wir haben dann die Option, wir können entweder wie die beiden Könige reagieren und wütend werden, oder wir können es annehmen und sagen, danke. Bevor du mich darauf hingewiesen hast. Ich will wieder auf den richtigen Weg kommen. Ich möchte meinen Weg mit Gott wieder aufnehmen und ihm dienen. Und ich möchte nicht nur stark anfangen, das ist ganz wichtig. Ich möchte nicht nur stark anfangen, ich will auch stark aufhören. Das haben die beiden Könige nicht gemacht. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Amen.